ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Sterbehilfe ist ein hochemotionales Thema. Kurzer Rückblick: 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Daraufhin war der Bundestag am Zug, doch der konnte sich auf keinen Gesetzentwurf einigen. So bleibt Sterbehilfe in Deutschland in einer Grauzone. Jetzt ist ein Berliner Arzt zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er einer psychisch kranken Frau tödliche Medikamente überließ. Die Einzelheiten vom rbb24-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einer 37-jährigen Studentin der Tiermedizin, die an einer Depression erkrankt war, hatte der 74-jährige Arzt die Infusion mit einem tödlichen Medikament gelegt. Die Patientin hatte die Infusion dann in Gang gesetzt und war gestorben. Zwar hatte das Bundesverfassungsgericht bereits 2020 entschieden, dass sowohl körperlich kranke wie auch gesunde Menschen unterstützt werden könnten bei ihrem selbst durchgeführten Suizid, allerdings deren frei verantwortliche Willensentscheidung zur Selbsttötung erforderlich sei, hatten die höchsten deutschen Richter geurteilt, damit beispielsweise ein helfender Arzt straffrei ausgehen könne. Im Falle der 37-Jährigen, der angeklagte Arzt 2021 geholfen hatte, sei allerdings die freie Willensbildung nicht unbeeinflusst gewesen. Ob die Patientin nun unter einer Depression gelitten habe oder nicht, hieß es im Urteil. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Die Kammer geht davon aus, dass die Geschädigte selbst nicht mehr in der Lage war, einen freien Willen zu bilden und dass sie sehr unentschlossen in ihrem Wunsch zu sterben gewesen sei, weil sie eben auch selbst am Tattag noch hin und her geschwankt habe und dies auch dem Angeklagten gegenüber bewusst gemacht habe. Der Angeklagte habe ihr dann aber versichert, er werde alles tun, notfalls auch auf illegale Mittel zurückgreifen, um ihren Wunsch durchzusetzen. Und damit, so die Kammer, habe er der Geschädigten eine falsche Tatsachengrundlage mit an die Hand gegeben.
Die Richter hielten es im Urteil wörtlich für höchst problematisch aufgrund eines 1,5-stündigen Gespräches zwischen dem angeklagten Arzt und der 37-jährigen Patientin und der Sichtung ihrer Patientenakten, ihr beim Suizid geholfen zu haben. Das Verhältnis des angeklagten Mediziners zum Krankheitsbild der Depression sei zu unkritisch, gerade bei der Beurteilung seiner Patientin gewesen. Der Angeklagte selbst hat im Prozess stets davon gesprochen, zu keinem Zeitpunkt an der Urteils- und Entscheidungsfreiheit der Frau gezweifelt zu haben. Der Internist, der 30 Jahre lang eine Hausarztpraxis in Berlin betrieben hatte, hat bisher nach eigenen Angaben bereits 100 Menschen beim Sterben begleitet.
rbb24-Gerichtsreporter Ulf Morling. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat ein Gesetzespaket mit bildungspolitischen Vorhaben auf den Weg gebracht. Kein großes Paket, eher ein Paketchen. Die Änderungen im Einzelnen erklärt unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.
Bildung so früh wie möglich, schon vor der Einschulung, das will Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch erreichen. Sie will deshalb Vorschulkinder, die noch keine Kita besuchen, aber laut einem Sprachtest Sprachdefizite haben, stärker fördern. Das soll künftig 7 statt 5 Stunden pro Werktag geschehen, mindestens 1 Jahr lang vor der Einschulung. Die Senatorin setzt darauf, dass die Eltern mitziehen und die Kinder zur Sprachförderung in die Kita bringen. Sie signalisiert allerdings zugleich,
wenn es da Grenzen gibt, dann sind wir auch gewillt, auch mit Ordnungsgeldern zu arbeiten, um die Kinder der frühkindlichen Bildung zuzuführen.
Strengere Zugangsregeln plant die Senatorin für das Gymnasium. Eine Gymnasialempfehlung sollen demnach nur Schülerinnen und Schüler erhalten, die in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache im 2. Halbjahr der 5. Klasse und im 1. Halbjahr der 6. Klasse im Durchschnitt nicht schlechter als 2,3 liegen. Ansonsten müssen sie, um auf das Gymnasium zu kommen, einen Probeunterricht bestehen. Der Religionsunterricht soll laut Katharina Günther-Wünsch aufgewertet werden. Wenn Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaften ihren Unterricht anbieten wollen und Nachfrage besteht, müssen die Schulen ihnen diese Möglichkeit geben. Neu einführen will Günther-Wünsch für Jugendliche, die ansonsten nach der 10. Klasse keine Arbeitsperspektiven haben, ein 11. Pflichtschuljahr. Dieses solle flexibel gestaltet werden, sagt die Senatorin.
Finden sich zum Beispiel während des 11. Pflichtschuljahres feste Kooperationen, gibt es Schülerinnen und Schüler, die von einem Betrieb angesprochen werden, dann kann man auch flexibel aus dem System abbiegen. Gleichzeitig gilt aber auch, wer innerhalb des 11. Pflichtschuljahres einen Abbruch hat, zum Beispiel in einer dualen Ausbildung, der wird in das 11. Pflichtschuljahr eingespeist.
Eine offene Frage lautet, woher die Lehrer für das 11. Pflichtschuljahr kommen sollen. Schließlich geht es laut Berechnungen der Bildungsverwaltung um rund 3000 Jugendliche. Regulär ausgebildete Lehrkräfte sind allerdings nach wie vor knapp.
Kirsten Buchmann, rbb24 Redaktion Landespolitik Berlin. Seit Oktober gibt es wieder Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Die Bundespolizei sucht gezielt nach Migranten, die illegal nach Deutschland kommen. Jetzt, wo es wärmer wird, machen sich wieder mehr Menschen auf den Weg nach Europa, auch zur polnisch-deutschen Grenze in Brandenburg. Dort hat die Bundespolizei also gut zu tun. rbb24-Reporter Sebastian Schiller hat die Beamten auf der Autobahn A15 begleitet.
Hello, you speak English? How many passengers inside?
Sprechen Sie Englisch? Wie viele Leute sitzen im Bus? Yes. Direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze stehen zwei schwer bewaffnete Bundespolizisten auf einem gesperrten Fahrstreifen der Autobahn.
Please turn right to the control.
Bitte einmal nach rechts zur Kontrolle.
Yes.
Der Reisebus aus der Ukraine wird rausgewunken.
Wir haben ja aus den letzten Jahren so ein gewisses Fahndungsraster entwickelt. Beziehungsweise gibt es immer wieder auch Hinweise auf Fahrzeuge. Also wir arbeiten ja auch mit dem polnischen Grenzschutz zusammen, der uns dann vielleicht sagt, okay, guck mal nach den und den Fahrzeugen, die sind bei uns auffällig geworden. Dazu kommt dann noch der grenzüberschreitende Linienverkehr hier in Form von Bussen, weil das einfach ja heutzutage relativ einfach ist, im Individualreiseverkehr sich ein Busticket zu kaufen und dann über die Grenze zu fahren.
Blinde Passagiere werden aber nur noch selten gefunden, bestätigt Frank Malak von der Bundespolizei.
Wir haben jetzt neben den Grenzkontrollen ja immer noch die Grenze unter Blick und haben dann halt insbesondere an verschiedenen Eisenbahnbrücken und Wehren, also wo man die Grenze trockene Fuße über den Fluss überqueren kann, immer wieder Feststellung von kleineren Gruppen im Bereich zwischen 2, 3 bis 5 Mann maximal.
Weit entfernt von den Zahlen im letzten Herbst, als teilweise täglich Dutzende Migranten an der Grenze aufgegriffen worden sind. Mittlerweile steigen die Zahlen wieder leicht. Viele Menschen kommen über die Balkanroute und verstärkt auch wieder über Weißrussland. Im Bus aus der Ukraine sitzen hingegen nur Touristen. Sie wollen nach Berlin, Amsterdam und Paris. Reiseleiterin Anastasia passt die Kontrolle gar nicht in den Zeitplan.
Wir hängen schon eine Stunde hinterher und ich hoffe, dass sie sich beeilen werden.
Hinzu kommt, dass die Kontrollen heute auch einen Stau verursacht haben. Kilometerweit reihen sich Lkw-Busse und Autos aneinander. Aber die Grenzkontrollen wirken, sagt Frank Malak, zumindest ein Stück weit.
Europa ist immer attraktiv, wir leben ein Leben, was viele leben wollen. Und das heißt also, der Zustrom wird da sein, der wird nicht abbrechen. Aber er ist nicht mehr so leicht durch organisierte Schleuserbanden durchzuführen.
So einer der Beamten der Bundespolizei, die Sebastian Schiller bei ihrer Arbeit an der deutsch-polnischen Grenze begleitet hat. In gut 60 Tagen stimmen die Brandenburgerinnen und Brandenburger darüber ab, wer sie politisch vertreten soll, in den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen und auch im Europäischen Parlament. Damit die Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni reibungslos ablaufen kann, werden tausende Helferinnen und Helfer benötigt. Viele Städte und Gemeinden sind zuversichtlich, genügend Leute zu finden, hat rbb24-Reporter Thorsten Südow erfahren.
Heike Spiekermann aus Lebus an der Oder bringt wenig aus der Ruhe. Seit mehr als 30 Jahren sorgt sie als ehrenamtliche Wahlvorsteherin für einen ordnungsgemäßen Ablauf von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europaparlamentswahlen. Gewissenhafte Vorbereitung und Teamarbeit sind für Heike Spiekermann das A und O.
Ja, man muss sehr korrekt arbeiten. Man muss das Wahlgesetz kennen. Das ist das oberste Gebot. Man muss mit Menschen können. Denn sie haben ja auch ein Team hinter sich und nur so, wie das Team arbeitet, so ist nachher das Ergebnis. Also einer muss sich auf den anderen verlassen können. Verschwiegen muss man sein, das ist das oberste Gebot und offen und ehrlich.
Und am Ende gut zählen können?
Ja, das muss man auch. Und ich habe da ein besonderes Prinzip mir in den 45 Jahren erarbeitet, das Vier-Augen-Prinzip. Jeder Stapel wird mindestens zweimal gezählt.
Etwa 1200 Wahlberechtigte werden am 9. Juni in eines der beiden Wahlbüros in Lebus kommen, sagt Spiekermann. Und weil sowohl Europaparlament als auch Kreistag, Stadtverordnetenversammlung und weitere Gremien zu wählen sind, könnte die Auszählung Stunden dauern, sagt die Seniorin. Wie sie betont auch Birgit Roggan aus Grunow-Dammendorf im Landkreis Oder-Spree, gerne ihre Sonntage für die Demokratie und faire Wahlen herzugeben. Seit 3 Jahrzehnten mache sie das, sagt Birgit Roggan. Und sie bemühe sich auch, junge Leute ans Ehrenamt heranzuführen.
Wir haben zwar nicht so sehr viele junge Menschen, weil wir eben, wie gesagt, ein sehr, sehr altes Dorf sind. Dammendorf. Wir haben viele, viele über 80-Jährige dabei. Aber wir sind natürlich dabei, so die Anfang 30-Jährigen. Da dazu zu holen. Und da gibt es auch welche, die sind total willig und das funktioniert dann auf so einem Dorf wahrscheinlich auch wirklich, ach Mensch, kannst du nicht, ich würde dich gern dabei haben, wollen wir nicht. Und so funktioniert es bei uns dann eben.
Aus Prenzlau und Schwedt heißt es bereits jetzt, alle Wahlvorstände für den 9. Juni seien dank der Bereitschaft von Ehrenamtlichen komplett. Unter anderem in Wittstock, in Perleberg, Küritz, Wittenberg und Pritzweig sind freiwillige Helferinnen und Helfer für die Wahl weiterhin willkommen. Landeswahlleiter Herbert Trimbach ist zuversichtlich, dass eine reibungslose Wahl im Land Brandenburg mit örtlich mehr als einem halben Dutzend Stimmzetteln für jeden Wahlberechtigten am 2. Juni Sonntag klappt.
Ich habe bisher Rückmeldungen erhalten von den örtlichen Wahlleitungen, die ja insbesondere für die Kommunalwahlen zuständig sind, die ermutigend sind. Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Deshalb auch hier von mir nochmal der Appell, melden Sie sich bei den Wahlbehörden. Sie werden gebraucht. Das ist extrem wichtig für die Demokratie.
Brandenburgs Landeswahlleiter Herbert Trimbach, rbb24-Reporter Thorsten Südow berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören wie immer auch in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.